What's Next Agencies? Der Podcast zur Zukunft der Agenturen mit Kim Alexandra Notz.
Herzlich willkommen bei What's Next Creatives, dem Spin-off von What's Next Agencies. Hier sprechen Bärbel Unkrich von der Campaign Germany und ich mit spannenden Persönlichkeiten aus der Branche über die Zukunft der Kreativität. Kreativität steht gerade an einem Wendepunkt. KI übernimmt Produktions- und Routineaufgaben, der wirtschaftliche Druck beschleunigt das Ganze und plötzlich wird eine Frage unausweichlich. Welche kreativen Rollen braucht es künftig überhaupt noch? Und wie müssen sie sich neu definieren, um relevant zu bleiben? Genau darüber sprechen wir heute mit einem, der es wissen muss oder hoffentlich weiß, mit Thomas Knüver. Thomas ist Chief Creative Officer von Accenture Song und verantwortet die kreative Arbeit eines der größten globalen Netzwerke, das Beratung, Technologie und Kreation verbindet. An dieser Schnittstelle beobachtet er eine radikale Verschiebung dessen, was kreative Arbeit heute und morgen ausmacht. Lieber Thomas, Bärbel und ich freuen uns schon eigentlich die ganze Woche, dass wir mit dir sprechen und vor allem auch über diese spannenden Themen aus deiner Perspektive. Accenture Song ist ja auch eine besondere Agentur, eben genau wegen der Konstellation. Und du hast dir ja ein paar Gedanken gemacht zu künftigen Rollen, zum Setup. Und wir werden dich jetzt einfach die nächste Dreiviertelstunde löchern und nachbohren. Freuen uns riesig drauf.
Vielen Dank für die Einladung.
Genau, auch von mir ein herzliches Hallo. Und ja, Thomas, lass uns direkt einsteigen. Du sagst ja, der Wert kreativer Arbeit verschiebt sich weg vom reinen Output hin zur Orientierung, Einordnung und Wirkung. Was genau meinst du damit und woran machst du diese Verschiebung fest?
Also dazu muss man, glaube ich, einmal sagen, bei Kreation, wenn wir darüber sprechen, spreche ich jetzt vor allem über Marketingskreation natürlich. Aber es gibt das kreative Feld, ist ja noch viel, viel weiter. Und ich finde, eine Sache, die ich immer davor auch gerne sage, ist, dass wir müssen uns zwingen, eine nuancierte Unterhaltung zu kommen und eben nicht über die Agentur oder die Kreativen zu sprechen, weil ich glaube, wir bewegen uns auch in eine ganz neue Diversifizierung von Kreativdienstleistenden tatsächlich. Also zwischen einer Skalierung und einer Spezialisierung zum Beispiel, Menschen, die eher oder Organisationen, die eher eine Generalisierung streben und andere, die vielleicht sich einzelne Bereiche rausnehmen und da wirklich auch die handwerkliche Exzellenz rausbringen wollen. Das finde ich erstmal relativ wichtig dabei. Und das andere, was ich wichtig finde, ist, dass wir alle gerade auf einem Weg sind. Das heißt, ich glaube, es gibt jetzt nicht das nächste Haus, also aus dem Alten sind wir ausgezogen, das andere ist schon fertig und wir müssen nur umziehen. Das ist auch nicht die Realität, sondern wir müssen nach wie vor, glaube ich, gemeinsam in einem Diskurs herausfinden, wie sieht denn eigentlich eine moderne kreative Relevanz aus? Also das finde ich erstmal so als Rahmen noch recht wichtig. Was meine ich damit, wenn ich sage, wir kommen aus einer, sagen wir mal, output-zentrierten Kreativität, gerade als Agenturen? Wir wurden sowohl in der Monetarisierung als auch in der Organisation, als auch wie wir kreative Karrieren geplant haben, immer auf den Output hin optimiert und auch bemessen. Und Output ist im Sinne auch sowas wie einfach nur ein Asset, also eine Printanzeige, ein Stück Film. Und darauf waren wir optimiert und ich glaube auch in einer gewissen Exklusivität. Letzten Endes haben wir als Agenturen und als Kreativdienstleistende eine gewisse Exklusivität verkauft. Wenn ich eine bestimmte Tonalität wollte, dann ging ich zu dieser Agentur. Wenn ich eine bestimmte Profession brauchte, also eine Social-Agentur, dann gehe ich dahin. Also eine Exklusivität in einer Qualität, in einer Tonalität, in einem Angebot. Und die kam immer aus einem Output. Und nun haben wir ja die Situation gerade mit der Technologisierung, Digitalisierung und mit der KI-Transformation, dass der Output zugänglicher geworden ist. Also ich beschreibe das gerne als eine Output-Demokratisierung, die wir gerade haben, weil die Tools sind so flächig verfügbar. Meine Kinder können jetzt gerade einen Film machen, der aussieht mit dem Production Value wie ein Nike-Film. Die Frage ist aber, ist der kuratiert? Hat er die richtige Tonalität? Ist der strategisch richtig? Hat er die richtige Orientierung? Und dann, glaube ich, kommen wir daher nicht nur, kann ich etwas machen, sondern sollte ich es machen? Und da kommt eine strategische Denke, glaube ich, auch mit dazu.
Aber damit ist ja auch eine große Sorge verbunden, weil ja, also viele haben ja Angst, dass Kreativität zu einer reinen Kuratierungsleistung verkommen wird und dass am Ende dann nur noch ausgewählt, aber gar nicht mehr erdacht wird. Wie gehst du mit dieser Sorge um?
Das sehe ich tatsächlich anders, weil ich habe das, also wenn ich ganz grob geschnitten zwei Bereiche von Kreativität auch da wieder im Marketingbereich betrachten würde, dann ist es eine horizontale Kreativität und eine vertikale Kreativität. Die horizontale kommt aus einer Skalierung. Das heißt, wir haben ja in unserer Kanalexplosion wahnsinnig viele Kanäle, die wir bestücken müssen mit relevanter Kreativität. Da geht es aber auch um eine Masse, die natürlich mit einer Personalisierung, teilweise mittlerweile mit einer kontextuellen, geo-getargeten Personalisierung einherkommt. Da finde ich, ist auch eine andere Art von Kreativität gefragt, die natürlich aus einer Skalierung kommt, wo die KI vielleicht auch in die Vervielfältigung und in der Automatisierung eine wirklich wichtige Rolle spielt. Bei der vertikalen Kreativität, wo es auch um eine Zeitgeistigkeit geht, wo es um eine Kuration geht. Und mit Kuration meine ich nicht nur, ich wähle aus, es ist Bild A oder Bild B, sondern die Kuration davon, was eine Bedeutung hat, was einen Ton hat. Wie spricht eigentlich eine Marke mit mir? Und genau das, finde ich, ist so wichtig. Wir müssen auch, wenn wir über Kuration reden, nicht darüber reden, ich kuratiere einen Output, sondern ich kuratiere eine gesamte Marke. Gerade wenn wir in Zukunft auch noch über, sagen wir mal, eine sehr konversationelle Marketingwelt sprechen. Das heißt, was wir jetzt ja mit ChatGPT schon erleben, dass es eigentlich eher wie ein Gespräch ist. Ich habe heute Morgen noch im Auto mit ChatGPT gesprochen, wie ich halt andere Leute anrufe. Und das werden wir mehr erleben. Das heißt, ich werde in Zukunft auch mit meinem Auto reden. Und das heißt, wir kuratieren im wahrsten Sinne des Wortes die Stimme des Autos als Kreative. Und damit werden ja die Outputs eigentlich verschwommen. Was ich aber kuratiere, ist die holistische Stimme einer Marke, eines Produktes, einer Erlebniswelt. Und ich glaube, das ist etwas, was auch in anderen kreativen Bereichen, also wenn ich jetzt zum Beispiel ein Buch schreibe, dann ist es ja auch nichts anderes, dass ich eine Konsistenz über die Figuren herstelle. Und dieses Storytelling, diese Empathie, aus der das kommt, das ist, glaube ich, ein ganz anderes Level von Kuratieren, das eben nicht ist, ich sehe drei Bilder und ich klicke auf das, was mir am besten gefällt.
Sag mal, Thomas, ich fand es ganz spannend, die Unterscheidung in horizontale und vertikale Kreativität. Jetzt mal ganz persönlich gefragt, du hast ja selbst einen kreativen Background. Zu welchem der Bereiche fühlst du dich persönlich stärker hingezogen?
Da kommen wir, glaube ich, dahin, dass es für mich noch einen dritten gibt, der an der genau der Überschneidung ist. Ich glaube, alle Kreativen, auch jetzt aus meiner Alterskohorte, und du hast gesagt, ich habe einen kreativen Background. Ich hoffe, dass ich auch immer noch einen kreativen Foreground habe. Zumindest versuche ich, ihn zu bewahren und zu schützen, aber eben auch ganz klar zu hinterfragen, wie äußert der sich eigentlich? Also wie ist eigentlich das, was ich gelernt habe? Was ist eigentlich die heutige Symptomatik davon? Wie muss ich das eigentlich äußern? Und für mich braucht es noch eine dritte kreative Kompetenz, und das ist genau die, die an der Überschneidung von horizontal und vertikal ist, und das ist eine steuernde kreative Intelligenz. Wie gesagt, wir sind alle gerade auf der Suche, glaube ich, etwas zu suchen in unterschiedlichen Bereichen, unterschiedlichen Organisationstypen, egal ob es unabhängige Kreativagenturen sind oder skaliertere, technologiegetriebene Unternehmen, wie es bei uns ist. Und ich fange gerade an, unsere Kreativen auch gedanklich und organisatorisch neu zu sortieren in Creative Consulting, Creative Curating und Creative Concepting.
Die drei Rollen, die wir schon geteasert haben. Genau
das sind die drei Rollen. Und das Creative Consulting, und wie gesagt, ich möchte es auch ganz bewusst jetzt einmal trennen von der klassischen Terminologie von Consulting, sondern das kreative Beraten. Ich glaube, dass das genau diese Schnittstelle ist. Das heißt, auch Kunden dabei zu beraten, wo man wann wie vertikale und horizontale Kreativität miteinander kombinieren muss, wo sich das gegenseitig auch beeinflusst, weil wir natürlich auch über eine Effektivität reden müssen, gerade wenn wir auf so vielen Kanälen kommunizieren. Das heißt, ich glaube, wir brauchen das Concepting, das heißt, die Leute, die wirklich erfinden, die in der Vertikalen wirklich herausragende Erlebnisse schaffen, kulturelle Momente, die eine empathische Brücke mit KonsumentInnen bilden. Du brauchst die Consultants, die, glaube ich, auch das Framework schaffen. Letzten Endes nichts anderes als die Sandbox zu definieren, innerhalb derer Kreation in Zukunft spielbar erschaffen werden kann. Und die Kuratoren und Kuratorinnen, das sind die, die eben auch insgesamt die holistische Stimme definieren. Das heißt, das wird vielleicht auch ein kreativer Layer sein, der auf einem Technologielayer liegt. Der Technologielayer sorgt für die Skalierung, aber du brauchst die Kuration, um auch eine kreative Konsistenz darzustellen, aber auch Nein zu sagen. Und ich glaube, gerade bei den Creative Curators, bei den Kuratoren und Kuratorinnen, da ist tatsächlich, finde ich, eine neue Aufwertung vom Creative Director. Ich glaube, dass wir in den letzten Jahren, vielleicht sogar Jahrzehnten, den Creative Director ein bisschen entwertet haben. Zu viele Menschen sind zu schnell Creative Director geworden, weil es auch karrieretechnisch klappte oder weil man als Retention genutzt hat, damit die Leute nicht zu anderen Agenturen geht. Letzten Endes waren aber viele Creative Directors, glaube ich, auch in Agenturen seniorere Arter oder TexterInnen. Und ich glaube, dass das ein Problem ist. Und ich glaube, dass wir das zweite Wort von Creative Director wieder ernster nehmen müssen. Also Richtung. Ist das die Richtung, in die wir als Marke gehen, oder ist das die Richtung? Und wenn es die ist, dann sagen wir zu all diesen anderen Richtungen nein. Und das wird, glaube ich, ein viel höherer Wert werden von gerade auch kuratierenden Kreativen.
Ich würde trotzdem gerne mal bei allen drei Profilen, die du gerade schon beschrieben hast, nochmal kritisch einhaken. Fangen wir doch mal mit den Creative Consultants an, die du ja auch die Connectors nennst. Ist dieses Profil nicht im Prinzip das, was StrategInnen und BeraterInnen schon immer gemacht haben? Also was ist ganz neu an diesem Profil und was unterscheidet es von klassischer Beratung und Strategie?
Auch da, und wir werden wahrscheinlich im Bereich dieses Podcasts auch noch häufiger auf Terminologie kommen. Strategie, und das ist wiederum etwas, was ich natürlich auch bei Accenture gelernt habe, das, was wir als Agenturmenschen traditionell als Strategie meinen, ist nicht das, was in allen Bereichen als Strategie betitelt wird. Wir kommen ja immer sehr aus der Kreativstrategie, die wiederum auch da, wenn wir es vielleicht traditioneller betrachten, über Zielgruppen nachdenkt, über Marken, aber eine Business-Strategie, zum Beispiel ein Consulting, das es auch in Unternehmensberatungen gibt, hat noch ein ganz anderes Spektrum an Mehrwerten. Und ich glaube, dass gerade wir, und jetzt spreche ich als Kreativer, ich glaube, dass auch unsere Aufgabe es sein muss, tatsächlich in dem Berufsbild für der Creative Consultants, wenn man das so nennen möchte, strategischer denken und arbeiten müssen. Das heißt eher, wie sehen denn die Rahmenbedingungen aus, dass in Zukunft neue, moderne, attraktive Marken entstehen? Und das heißt, das sind auch Kreative, die über Op-Models nachdenken müssen. Ich glaube, dass das wichtig ist. Ich weiß aber auch, dass das nicht das Richtige und Wichtige für alle Kreativen sind. Wie gesagt, deswegen nochmal das, was ich am Anfang gesagt habe. Ich glaube, das ist etwas, das für eine Organisation wie Accenture Song eine hohe Relevanz hat. Ich glaube aber auch, dass es nicht für alle Kreativen bei Accenture Song eine hohe Relevanz hat. Manche Leute müssen ganz bewusst vor solchen Aufgaben beschützt werden, weil es nicht das Richtige für sie ist. Aber ich glaube auch, wenn wir darüber nachdenken, wie sieht ein modernes Op-Model für Marken aus, dann müssen Kreative im Raum sitzen. Ansonsten wäre das, finde ich, als ob wir als ob eine Küche gebaut wird von Leuten, die nie kochen. Weil dann sind irgendwie die Geräte am falschen Ort, die Spüle ist nicht da und wo ist eigentlich der Herd? So, und deswegen, finde ich, müssen wir als Kreative viel mehr Raum einnehmen in, sagen wir mal, nicht Output-zentrierten und kreativen Räumen. Und das ist für mich insbesondere Creative Consulting. Das heißt, wie kann ich auch wirklich in die Unternehmensberatung reingehen? Wie kann ich in die Op-Model-Beratung reingehen? Wie kann ich in, wenn wir eine technologische oder eine AI-Lösung zum Beispiel für Service, für Customer Service dem Kunden vielleicht verkaufen möchten, weil wir glauben, es ist relevant. Wer definiert eigentlich die Sprache des Customer Services? Letzten Endes ist Markenaufbau nichts anderes auch Customer Service, weil das, was wir in der Werbung vielleicht als Versprechen geben, wird spätestens vom Customer Service gehalten oder nicht gehalten. Warum sind wir Kreativen da nicht? Und ich finde, all das ist Creative Consulting, also das Reindrängen der Kreativen mit einer strategisch kreativen Denke in Bereiche, wo es nicht um Output geht, sondern um die Rahmenbedingungsschaffung.
Thomas, sag mal, die Creative Consultants, ne? Wenn du die jetzt casten würdest auf... Du castest sie ja, also auf was achtest du dabei? Welche Kompetenzen sind aus deiner Sicht wichtig? Weil das sind ja auch, wie du es eben beschrieben hast, ne? Das kann ja das Thema User Experience sein und jemand kommt eher. Also das heißt, du propagierst ja letztlich auch einen deutlich neutraleren Kreativitäts- und Strategiebegriff, ne? Der sich eben nicht ausschließlich auf Werbung, Kampagnen, Social Media und Ähnliches fokussiert, sondern Kreativität im Sinne der Problemlösungskompetenz, um wirksame Systeme aufzubauen. Also was brauchen diese Menschen, die sich für diese Rolle entscheiden oder in Frage kommen?
Was ich generell beobachte bei Kreativen und wie gesagt, auch da wieder in der Nuancierung zwischen den drei Profilen, aber auch zwischen unterschiedlichen Organisationen. Ich glaube, wir müssen etwas weiter weg vom Skillset und hin zum Mindset. Wohl wissend, dass ich auch aufpasse, jetzt nicht nur englische Bullshit-Bingo-Wörter zu benutzen. Aber ich glaube, wir kommen daher, also wir haben auch bei Artan zum Beispiel, wir haben natürlich sehr auf die Skills geachtet. Wer hatte schon Produktionserfahrung, wer die Tools schon benutzt? Und ich glaube, dass wir gerade in einer Zeit sind, insbesondere auch bei den Consultants, wo der wirkliche emotionale Mehrwert von Kreativen gefragt ist. Und das ist Empathie, das ist Offenheit, das ist Neugierde, das ist auch Mut. Und letzten Endes ist Kreativität natürlich auch viel ein Perspektivwechsel. Kann ich mich in die Welt von anderen Menschen hineinversetzen, deren Sprache sprechen und deren Relevanz übersetzen für eine Marke? Und das ist ehrlicherweise bei den meisten Kreativen, gerade mit denen wir sprechen, mein erstes Augenmerk gilt vor allem auf das Mindset. Also sind es Menschen, die offen sind, weil ich glaube, dass wir generell jetzt gerade in einem in between sind. Und wir sind ja jetzt, wie gesagt, noch nicht in einer neuen Struktur. Und auch diese drei Rollen, die ich jetzt gerade versuche zu definieren, sind ein Weg. Sind eine Möglichkeit oder eine Richtung, die wir austesten wollen, um zu wissen, funktioniert das, wollen wir das nachschärfen, können wir was anderes machen. Das heißt, auch das ist für mich wichtig, das ist jetzt kein Modell, dass ich jetzt irgendwie verchartet habe in Excel und jetzt packe ich da Menschen rein, sondern wir suchen ja alle, glaube ich, als Agenturen gerade nach dem Norden, wohin wir alle gehen. Und ich glaube, dieser Norden wird für Organisationen unterschiedlich aussehen. Ich glaube aber generell wird das Mindset wieder viel, viel wichtiger werden, was ich ehrlicherweise großartig finde, weil das Mindesthaltbarkeitsdatum vom Skillset einfach das von der Tüte Milch jetzt gerade ist, weil dann kommt das nächste Tool raus und dann machen wir alle Nano-Banana und dann kommt das raus und dann machen wir wieder das. Das heißt, der Turnaround bei Skills ist so schnell, dass Mindset viel wichtiger wird. Mal wenn ich auf eine Veränderung gucke und ich gucke da drauf mit einer Offenheit, mit einer Motivation, mit einer Neugierde oder ich gucke da drauf und mit einer vielleicht erstmal Scheu oder Ablehnung oder einem Unsicherheitsgedanken, das wird darüber entscheiden, wer sich als erstes damit auseinandersetzt. Und ich glaube, dass das gerade bei den Consultants wichtig ist, weil das die sind, wie gesagt, die Rahmenbedingungen schaffen.
Dann lass uns jetzt mal über die Inventors oder das Creative Concepting sprechen. Das ist ja eigentlich auch etwas, was Kreative ebenfalls immer schon machen mussten, nämlich Ideen entwickeln. Was ändert sich denn fundamental daran im Zeitalter der KI?
Ich glaube, dass das tatsächlich, genau wie du sagst, das nächstgelegene Profil quasi von den traditionellen, weil das klassische Ausdenkkreative oder wie auch immer man sie genannt hat, die konzeptionsstarken Kreativen. Wir kommen ja aus einer klassischen, sagen wir mal, Dualität aus Art-Text-Teams. Nahezu jede unabhängige Agentur in Deutschland wurde gegründet auf Art-Text-Teams plus Beratung plus Strategie. Die Gültigkeit ist auch komplett dahin. Auch zu Recht, ehrlicherweise. Das heißt, auch da müssen wir gucken, aus den Stärken herauskommen der einzelnen Kreativen. Und das können eben, das können Arter sein, das können Texterinnen sein, das können auch ganz andere Menschen sein. Das heißt, erstmal die Stärke rauszufinden. Und dann eben auch mit KI diese Stärke zu multiplizieren. Wenn wir jetzt auch in eine agentische Zukunft zum Beispiel gehen, dann glaube ich, werden wir Agents haben, die zum Beispiel auf solchen Karrierepfaden optimiert werden. Ich werde als einzelner Mensch ganz andere Agents haben als Konzepter, die mir vielleicht eher helfen, schneller auf Insight zu kommen, schneller auszudenken, schneller Mindmaps zu bauen, schneller irgendwie Zielgruppen zu verstehen, einen Sparring-Agent zum Beispiel zu haben, wohingegen ein Creative Consultant vielleicht andere Agents haben wird, die über Insights vielleicht kommen oder über Operating oder Systematik oder interne Kommunikation. Und ich glaube, das ist eben auch was ich damit rausfinden möchte. Wie gesagt, raus aus diesem, das ist der Kreative oder das ist die Kreative. Was ist denn wirklich mal, worauf möchte ich mich optimieren oder wo möchte ich besser werden? Wo ist mein größter Mehrwert als Kreativer? Und wenn das die Erfindung ist, dann sollten wir alles dafür tun, dass diese kreative Person die beste Erfinderin der Welt ist. Und das eben mit der Technologie, mit Tools, mit allem anderen. Und vielleicht ergibt sich daraus was anderes. Und dann kommen wir, glaube ich, auch wieder, was kommt nachher hinten raus? Vielleicht ist es ein Film, vielleicht ist es eine Kampagne, vielleicht ist es eine Produktidee, vielleicht ist es ein neues Erlebnis. Das heißt, auch da diese Offenheit zu haben, erstmal, wir trainieren nicht Leute darauf, dass sie die beste Kampagne haben, sondern wir trainieren Leute darauf, etwas zu erfinden. Und du hattest es eben auch schon gesagt, wir bei Accenture Song, wir sehen Kreativität eher als einen verbindenden Layer, so ein Tesafilmstreifen, den du eigentlich über alle Layer packen würdest. Also ich möchte ehrlicherweise, dass Kreativität bei Strategy und Consulting stattfindet, bei Plattformen, bei Customer Service, bei E-Commerce, bei Marketing, weil ehrlicherweise muss doch unser Anspruch als Kreative sein, und so war es ja auch immer, dass wir die sind, die eine menschliche Perspektive reinbringen. Wir bringen das Verständnis dafür rein, was ist den Menschen wichtig, welche Botschaft muss mit welcher Relevanz jetzt ankommen. Und das kann etwas sein, das in der E-Commerce-Journey stattfindet, im Customer Service oder im Marketing. Und ich glaube, daher kommt so ein bisschen diese Verbreiterung auch der Kategorien.
Du hast eben, das fand ich auch interessant, nur diesen Punkt, so ja, das sind die, die wirklich erschaffen, die ausdenken, die Ideen machen und die wir dann supporten mit den jeweiligen passenden AI-Agents, damit sie eben schneller die Dinge auf Instagram bringen oder schneller zu Ideen und Lines und Ähnlichem kommen. Und ich habe kürzlich eine Podcast-Folge gehört mit einem Gehirnforscher, der mal so erklärt hat, was der Einsatz von AI-Agents mit dem Gehirn von Menschen macht, die regelmäßig benutzen. Und das ist sowas, das treibt mich total um, auch persönlich, weil ich das selber merke, wie stark man in dieses Rabbit Hole fällt, und tatsächlich ein Stück des Denkens anfängt auszulagern. Und ich sage mal, ein Teil der Kompetenz von Kreativität ist ja auch das kritische Denken. Und ich sag mal, so psychologisch wie die Agents gebaut sind, bestärken sie uns ständig, sagen, was für großartige Menschen und Denker und Denkerinnen wir sind. Und ich habe mir dann selber mal wirklich eine Pause von AI-Agents verordnet, weil ich mal gucken wollte, erstens bin ich schon süchtig und zweitens kann ich überhaupt noch fokussiert für mich alleine denken. Und mich würde total dein Blick darauf auch interessieren, ne? Also was macht es mit diesen Innovators, wenn sie dann vielleicht doch irgendwie das Gehirn träge wird durch die Nutzung dieser ganzen Agents, die ja auch verführerisch sein können.
Das kann total verführerisch sein. Und ich glaube auch jetzt, gerade wo wir KI-Modelle haben, die natürlich auch noch weiter in der Entwicklung sind. Also ich glaube, viele KIs, die wir gerade benutzen, sind die schlechtesten KIs, die wir jemals benutzen werden, weil natürlich die Innovation weitergehen wird. Letzten Endes ist das etwas, glaube ich, was, und jetzt springen wir fast schon gesamtgesellschaftlich, auch für mich als Vater, ne? Wie macht eigentlich mein Sohn seine Hausaufgaben? Also ballert der das einfach bei ChatGPT rein, dann kommt es raus, ich musste den Kopf nicht anstellen, aber es ist fertig, ich kann jetzt rausgehen, Fußball spielen. Das ist natürlich etwas, was wir, glaube ich, als Gesamtgesellschaft wirklich auch adressieren müssen. Und gerade wie können wir weiterhin kreatives Denken, und ich glaube, es wird wichtiger denn je, und das sehen wir auch, Fake News, Deepfakes, alles, was auch politisch gerade in der Welt passiert, die vermeintlich einfache Antwort. Ich glaube, das ist eine Sorge, die ist relevant und die ist wichtig. Und die geht weit darüber hinaus, ob wir jetzt, sagen wir mal, weniger kreativ werden, wenn wir Agents benutzen. Ich glaube, gerade ich versuche auch, sagen wir mal, sehr bewusst immer mit Agents umzugehen. Und ich glaube, ganz viele der Tasks, da müssen wir uns sehr genau überlegen, welche automatisieren wir und welche machen wir auch selber, weil natürlich das Machen an sich, der Schaffensprozess an sich, ist immer ein Lernprozess. Je weniger wir selber schaffen, desto weniger lernen wir selber. Auf der anderen Seite ist es aber auch so, in einem hybriden, sagen wir mal, Mensch-Maschine-Arbeitsumfeld, während wir, sagen wir mal, wir haben eine Ausdenkensituation und es ist dabei ein Conversational Agent dazugeschaltet, der vielleicht auch die Notes führt, der auch Inputs reinbringt, dann wird das Ganze genauso konversationell, wie es auch einfach mit einer weiteren, sagen wir mal, menschlichen Entität wäre. Das heißt, ich glaube, wir müssen uns immer sehr bewusst darüber sein, wie wir sie wo, warum einsetzen. Machen wir das für eine Zeitersparnis? Machen wir das für einen Erkenntnisgewinn? Oder machen wir das, um nur einen Shortcut zu haben? Und ich glaube, wenn wir immer mit diesem Shortcut-Willen da dran gehen, dann werden wir tatsächlich irgendwann auch unser kritisches Denken überbrücken. Und das ist aber, glaube ich, etwas, wie gesagt, das uns alle betrifft.
Ich frage mich in dem Kontext immer, was ist mit Menschen, die jetzt erst in den Beruf einsteigen und eben die Welt ohne KI gar nicht kennen? Wie schafft man es wirklich, denen beizubringen, was Kritik ist, konstruktive Kritik, weil die Agents die ja nicht geben, das hat ja Kim schon gesagt, und wie schafft man die wirklich zu Tastemakern zu machen, weil sie müssen sich ja auch weiterentwickeln. Und wenn die es nicht gelernt haben auf die harte Tour, wie schafft man es dann, dass Leute, die heute einsteigen, in 20 Jahren wissen, was guter Geschmack ist, wenn ihnen nie einer gesagt hat, nee, so geht's halt gar nicht.
Du hast jetzt, glaube ich, so zwei Punkte angesprochen. Ja. Das eine ist, glaube ich, auch Führung. Das hat recht viel damit zu tun, eine Fehlerkultur, eine Feedbackkultur. Dann kommen wir auch fast schon zu Agenturenkulturen und wir kommen zu Präsenzkulturen. Ne? Also eine Hybrid. Wir reden ja auch mit einer ganzen Generation von jungen Kreativen, die quasi diesen Agentur-Vibe teilweise nicht kennen, weil sie viel zu Hause sind, weil sie remote arbeiten, weil sie in einer Agentur arbeiten, die in einer ganz anderen Stadt zum Beispiel ansässig ist. Das heißt, alleine diese Nähe und auch diese menschliche Reibung. Das heißt, auch da haben wir, glaube ich, eine sehr vielschichtige Herausforderung. Auch die ist eigentlich gesamtgesellschaftlich, aber auch in unseren Kreativeinheiten, weil ich glaube, das, was gerade Kreativorganisation auszeichnet, ist, wir brauchen menschliche Reibung, wir brauchen das Sparring, wir brauchen das Beieinander, weil Ideen entstehen genau aus dieser Wärme, die daraus entsteht. Und das ist, glaube ich, nochmal was anderes, wenn du zum Beispiel ein Coder bist und wirklich sehr genau intellektuell alleine arbeiten kannst. Gerade Empathie, Ideen Entwicklung entsteht daraus. So, das ist, glaube ich, das eine. Das andere ist dann eben auch ein direktes Feedback. Und ich glaube, da vergessen wir teilweise, sagen wir mal, die Echtzeithaftigkeit von Feedback. Und dass quasi direkt nach so einem Call, wenn wir jetzt hier irgendeine Konfliktsituation hätten, dass ich versuche, so schnell wie möglich mit dir zu sprechen und respektvoll mit dir darüber zu sprechen, was mir aufgefallen ist und dass wir darüber sprechen. Weil ich glaube, es ist ein Zeitaspekt gerade, dass wir es ganz häufig nicht machen, dass wir es verschieben und dann irgendwann sage ich, ich will jetzt aus einer Mücke keinen Elefanten machen, dann mache ich es gar nicht. nicht mehr.
Oder zum Entwicklungsgespräch, was mich die letzten 12 Monate gestört hat.
Genau, und dann fällt man hinten rüber und fragt sich, wo kommt das denn jetzt her? Das heißt, ich glaube, was wir gerade unterschätzen, ist der Zeitfaktor, also in der Echtzeit das zu machen, weil dann nimmst du es auch ganz anders wahr, weil meine Meinung ja auch noch warm ist. Wenn das nachher kommt, dann ist das so, warum sagt er das denn jetzt plötzlich? Vielleicht auch zu dem anderen, oder wolltest du gerade noch was sagen? Nee. Also zu dem anderen Punkt, dann kommen wir zu den Kuratoren und Kuratorinnen. Ich glaube, da ist es ganz wichtig, Geschmack ist nichts Elitäres und Geschmack ist auch nichts Allgemeines, sondern Geschmack hängt natürlich auch, also ist natürlich auch im Sinne des Betrachters oder im Sinne einer Kultur, in einer Subkultur, in einer Generation. Und ich glaube zum Beispiel auch da, dass wir teilweise als Agenturen zu arrogant sind, indem wir sagen, wir definieren hier den Geschmack. Weil wenn ich mir angucke, wo wird denn eigentlich Popkultur gemacht? In der Creator Economy, in der Musik zum Beispiel, das sind junge Menschen, die vielleicht gar keine kreative Ausbildung in dem Sinne von Agenturen haben, die aber einfach einen richtig guten Style haben, die genau wissen, wie gerade die Sprache ist, wie er sich etwas anfühlt. Das heißt, ein Geschmack finde ich ganz wichtig, dass wir den auch entinstitutionalisieren. Und wir müssen auch da genau diesen Menschen, und ich finde, das hat eine ganz neue Relevanz, gerade auch für die Juniorenausbildung, da ist es gar nicht so, wir müssen den jungen Menschen den Geschmack beibringen. Vielleicht ist es genau andersrum. Weil ich glaube, das ist ein ganz großer Mehrwert von jungen Menschen, dass sie einen sehr genauen Kompass haben, was eine gewisse Relevanz für gewisse Zielgruppen hat, die auch einen frischen Wind mit reinbringen. Und ich glaube, da müssen wir von unserer Werbearroganz so ein bisschen absteigen.
Sag mal, die Tastemakers, ne? Ich habe eben gerade überlegt, weil das ist ja mal der erste Versuch, ne, zu überlegen, welche Rollen gibt es schon, welche könnten das sein, es ist einfach nur ein anderer Name. Ich verstehe, was du damit meinst. Es ist ja so eine, aus meiner Sicht, so eine Art Kreuzung zwischen richtig guten Creative Strategists, also die, wenn du so willst, der Gesellschaft auf den Mund schauen und das Unterbewusstsein erforschen, indem sie sich gut in Subcommunities auskennen und eben sich dafür interessieren, was die Menschen da wirklich beschäftigt, jenseits von irgendwelchen Whitepapern und Daten, die wir eh alle haben, die keinen Unterschied machen. Und vielleicht auch Social-Media-Leuten, die eben einfach in diesen Kanälen leben und das so ungefiltert mitkriegen. Also würdest du das mitgehen? Hat das schon auch viel einer strategischen Kompetenz?
Ja.
Aus einer Zeitgeist und ich sag mal, ja. Das, was man vielleicht auch gerade in UK als Creative Strategist irgendwie auch gestartet hat letztlich als Bewegung.
Ich glaube, ja, aber das ist die fundamentale Arbeit dahinter, weil ich glaube, was dann wichtig ist, du musst ja dann dein strategisches Wissen, die Insights, die du hast, übersetzen in eine Ja-Nein-Entscheidung. Das sind wir nicht. Und ich glaube, dass wir viel mehr aus Kultur kommen sollten tatsächlich. Also jetzt könnte man natürlich sagen, eigentlich werden Creative Curator werden nah auch bei AI-Lösungen sein, weil die AI die Technologie gibt und die KuratorInnen werden dafür sorgen, wie fühlt sich der Nutzen oder der Mehrwert der KI an. Ich glaube allerdings, dass es kontraintuitiv ist, weil eigentlich ist es bei den KuratorInnen gar nicht so wichtig, dass sie die Technologie wirklich durchholen, weil ihr Mehrwert ist ja, die Technologie menschlich zu verpacken und so zu kuratieren, dass sie differenziert ist, dass sie empathisch ist, dass ich als Mensch das Gefühl habe, wenn mein Produkt mit mir redet, da baut sich was auf. Das heißt, ich glaube, die Pflicht von solchen Menschen ist eher, geh ins Museum, geh ins Kino, rede mit Menschen, lebe. Und ich glaube, das ist, finde ich, ein ganz großer Unterschied. Das heißt, wir müssen ja letzten Endes, eine Technologie existiert ja nicht, weil wir die Technologie großartig machen wollen, sondern weil sie unser Leben im Idealfall bereichert, um wieder eine Brücke zu bauen. Und ich glaube auch, dass wir viel mehr unsichtbare Technologie sehen werden. Also so diese Kästen hier, die wir alle in unserer Hosentasche tragen, die werden ja auch mit der Zeit verschwinden. Also das ist ja auch nur ein Interim, was wir gerade haben. Und deswegen glaube ich, ja, es braucht teilweise eine strategische Intelligenz. Ich glaube auch, es wird eine hohe Diversität bei den Kuratoren und Kuratorinnen geben. Und wie gesagt, das ist für mich nicht, das ist jetzt der eine Job, den wir haben. Ich sehe das eher als so drei, sagen wir mal, Türen, durch die unterschiedliche Karrierefamilien tatsächlich gehen können. Und ich glaube auch, wenn wir in unterschiedlichen Branchen sind, sehen wir mal Luxury vielleicht eher oder Fashion, sehr visuell getriebene Kuration. Das heißt, ich glaube, meine Vermutung ist, dass auch Organisationen, die Werbung, Marketing, Kommunikation machen, wir werden KuratorInnen uns reinholen, die nicht aus Marketing, Werbung, Kommunikation gehen sind, sondern wir werden uns vielleicht Fashion Designer reinholen. Mhm. Eine Denke wie Pharrell Williams, der Creative Director bei Louis Vuitton ist. Das heißt, wie kannst du so ein Kurationselement reinbringen, das ganz bewusst eine Meinung reinbringt, die aus einer Welt kommt, die diese Welt repräsentiert, aber vielleicht auch weiter differenziert und weiter pusht.
Waren wir eigentlich früher mal besser? Also, das ist jetzt eine komische Frage, weiß ich schon, ne? Aber gerade mit diesem Prinzip, was du beschrieben hast, ne? Geht einfach mal raus, holt euch Inspirationen. Ich habe das Gefühl, durch diese Effizienzschleuder, durch die wir jetzt wirklich seit vielen Jahren gehen, sind diese Dinge, wo wir uns eigentlich Inspirationen holen und so nah an den Menschen sind, was wir auch immer für uns geclaimed haben, aus meiner Sicht ein Stück weit verloren gegangen. Und ich habe zwischendurch mal gedacht, ja, dieser Tech Cultural Marketing Agency ist ja irgendwie eine Bankrotterklärung, weil also hoffentlich sind wir das. Und gleichzeitig, ja, waren wir das früher mehr oder ist es jetzt einfach anders durch die ganzen Subcommunities und letztlich auch durch die Digitalisierung der Kommunikation?
Also ich wäre vorsichtig mit einer Werbenostalgie. Ich persönlich, weil ich glaube auch, dass es war damals besser für eine sehr beschränkte Gruppe von Menschen, die die Macht hatten und die auch die Kommunikation kontrolliert haben. Und das waren vor allem Menschen, die aussahen wie ich. Und ich glaube, dass das für viele Menschen nicht besser war damals, weil sie nicht repräsentiert waren, weil sie keinen Zugang zu Räumen hatten. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt dabei. Wo ich dir recht geben würde, ist, glaube ich, dass wir zwischenzeitlich, wir verkrampfen ein bisschen, weil wir selber versuchen, 1 Million KPIs zu erfüllen und die Kunden stellen noch welche obendrauf. Und wegen all dieser KPIs, die wir erfüllen müssen, machen wir dann eine Lösung, die irgendwie richtig ist, aber irgendwie nicht besonders ist. Ich glaube, dass das eine ehrliche Gefahr auch im Briefing-Prozess tatsächlich ist. Und wir vergessen dann, wofür wir das letzten Endes machen. Wir machen das nicht für KPIs auf einem PowerPoint-Chart, sondern dass nachher Menschen, Marken und Produkte relevant und begeisternd und differenziert für sich wahrnehmen. Das ist eigentlich unser Job. Und manchmal vergessen wir das vielleicht auch, weil das auch ein langfristiger oder mittelfristiger Effekt ist und eben nicht sich direkt im Dashboard am nächsten Dienstag abbilden lässt. Und ich glaube, so ein bisschen Entkrampfung und wieder ein bisschen mehr Erinnerung an das echte Leben halte ich für ein absolut valides Mandat. Ich würde aber, wie gesagt, früher war es besser, würde ich tatsächlich so nicht mitgehen.
Ich wollte dich ja auch nur aus der Reserve locken.
Das finde ich auch gut und richtig. Aber ich glaube, um vielleicht die Brücke noch weiter zu spannen, also wir springen jetzt so ein bisschen Hölzchen auf Stöckchen, aber wir gucken mal, wohin uns das führt. Ich finde, wir als Kreative und gerade als kreative Führungskräfte sollten gerade eher in einem Modus, der Default-Modus des Hinterfragens sein. Ich glaube, bevor wir überhaupt sagen können, wir lernen jetzt Neues, müssen wir erstmal hinterfragen, was können wir eigentlich fair lernen? Und dazu gilt für mich eben auch, können wir eigentlich fair lernen, wie wir organisiert sind? Können wir fair lernen, wie wir Erfolg messbar machen? Siehe Awards zum Beispiel. Was können wir noch verlernen? Und das heißt dann noch nicht, dass wir es dann machen, aber ich finde, unser Job als Führungskräfte in einer Zeit solcher fundamentaler Veränderung muss es sein, erstmal zu hinterfragen, ist das eigentlich noch aktuell?
Du hast ja eingangs gesagt, du bist nicht nur Führungskraft, sondern auch immer noch selbst kreativer. Welches der drei Profile passt denn am besten zu dir und wie hat sich das denn vielleicht auch im Laufe der Jahre geändert? Oder sagst du, ich bin ganz klar dieser eine Typ?
Ich selber glaube ich bin durch alle drei gewandert. Also ich bin studierter Designer. Ich habe in Münster Grafikdesign studiert. Das heißt, ich komme sehr aus der visuellen Welt und ich war auch am Anfang meiner Karriere auch bei Jungformat. Ich war Grafiker, Artdirektor. Das heißt, es ging sehr darum, auch visuelle Welt zu kuratieren. Es war weniger mein Job, also auch klassischer waren es eher die Texte, Konzepte, die Konzepte hatten. Die hatten ja damals noch eine etwas, sagen wir mal, klarere Rollenteilung generell in den Agenturen. Ich bin dann auch in meiner Zeit bei Kolle Rebbe und dann bei Accenture immer mehr Richtung Concepting gegangen. Also weil ich selber auch mich interessiert, ist wahnsinnig ein generalistischer Kreativer zu sein, jetzt ganz persönlich für mich gesprochen. Das heißt, ich habe auch große Freude am Texten und im Schreiben, deswegen schreibe ich auch Bücher, weil ich will vor allem Geschichten erzählen und mir ist es letzten Endes egal, ob diese Geschichte erzählt wird in einem Bild, in einer Geschichte, in einem Erlebnis, in einer Marke oder sonst was. Mittlerweile gerade auch als kreative Führungskraft bei Accenture, wiederum bin ich jetzt eindeutig Richtung Creative Consulting gegangen. Das heißt, mein Job ist es letzten Endes, dass Marken ein besseres Erlebnis haben, differenzierter sind und unsere Kreativen besser arbeiten können. Und damit bin ich eigentlich, glaube ich, eher, ich würde mich eher als eben diesen Sandkasten entwerfend beschreiben, aber da drin sollen andere gefälligst was Tolles machen.
Mhm. Sag mal, Thomas, mir lag gerade auf der Zunge zu fragen, wie sieht ein typischer Thomas-Tag aus? Weil man könnte ja denken, jetzt ist der Thomas so ein toller Kreativer und jetzt macht der wahrscheinlich in dem Accenture-Song Deutschland Kosmos ganz viel Organisationskapazitäts-, Kompetenz und ähnliche Themen. Wie viel Zeit hast du? Weil da stecken ja viele kluge Gedanken hinter all dem, was du jetzt auch gerade sagst. Also dich auch mit diesen Rahmenbedingungen und so weiter auseinanderzusetzen. Also wenn du so sagen würdest, was sind so die Kernfelder, die du dich kümmerst, was wäre das?
Also das eine ist nach wie vor ganz klar das Kundengeschäft, also so nah wie möglich an unseren Kunden zu sein. Das andere ist das interne Organisieren. Also auch wir sind ja weiterhin in einer Neuerfindung, wie wir uns selber als Kreative, als Song auch global, lokal in den Märkten aufstellen können. Das heißt, die organisatorische Weiterentwicklung ist die zweite wichtige Säule. Und das dritte ist ganz klar auch die Führungskraft zu sein, die auch, sagen wir mal, empathisch und psychologisch für die Leute da ist. Das ist auch mir persönlich total wichtig. Mental Health ist ein ganz großes Prio-Thema für mich. Und das sind eigentlich so die drei Säulen und die changieren ehrlicherweise. Es ist mir auch wichtig, bei allen da zu sein, weil ich glaube auch, dass das ist mir selber wichtig, weil sonst hätte ich Sorge, auch eine Relevanz oder so eine Zeitgeistigkeit zu verlieren. Wenn ich nur mit irgendwie internen Organisationsrestrukturierungsthemen zu tun hätte, dann würde ich ja den Zahn der Zeit, was sind eigentlich die Sorgen unserer Kunden? Gleichzeitig würde ich aber auch, wie geht's eigentlich unseren Menschen? Wenn ich nur mich um die Menschen kümmern würde, würde ich vielleicht die Relevanz auf Kundenseite verlieren. Wenn ich mich nur um Kunden kümmern würde, würde ich vielleicht, weil wir ja gerade in einem Mandat arbeiten, das ein Vertrag noch von vor 2 Jahren ist, glauben, es ist alles gut und ich würde mich nicht um die Restrukturierung kümmern. So, und das ist so ein bisschen, das ist ehrlicherweise auch eine Herausforderung. Es geht dir wahrscheinlich ähnlich in der Führung der Agentur. Man hat, glaube ich, so ständig das Gefühl, Sozialisten zu sein und sich selber, was ist denn jetzt eigentlich gerade heute meine Priorisierung? Ich glaube, das ist die größte Herausforderung, die jetzt gerade auch Führungskräfte gerade haben, weil man will irgendwie die Zeitgeistigkeit nicht verlieren. Weil es so schnell gerade dreht, ist es, glaube ich, auch relativ schnell, dass man das verliert. Aber dadurch ist es manchmal so ein bisschen schwierig zu wissen, was ist denn jetzt eigentlich meine Priorität? Und das führt manchmal zu Tagen, die lächerlich viele Calls haben. Und das sind Tage, die ich nicht so mag.
Das glaube ich dir. Man fühlt sich danach schlapp, aber eigentlich auch leer, ne? Und fragt sich, was ist eigentlich so wirklich hängen geblieben bei einem selbst und bei den Leuten. Kann ich total gut nachvollziehen.
Ich würde gerne kleinen Ausflug doch zu deinem Side-Hustle machen. Du hast, weil du es eben erwähnt hast, dass du Bücher schreibst, und wir haben das im Vorgespräch ja besprochen und haben gesagt, eigentlich bräuchten wir dafür einen ganz eigenen Podcast. Du schreibst Bücher, die gar nichts mit der Werbewelt zu tun haben, Krimis, Science-Fiction oder dystopische Science-Fiction, und jetzt spanne ich doch mal den Bogen zur Kreativität und zu dem, worüber wir gesprochen haben. Ist es denkbar, dass du diese Bücher irgendwann auch mit Hilfe von KI schreibst, oder machst du das jetzt schon, oder kommt das für dich gar nicht in Frage? Und das bringt mich zu der Frage, was wird KI in der Kreation niemals ersetzen?
Also ich greife jetzt mein Bild von vorne auf. Für mich ist das ganz klar vertikale Kreativität, und die möchte ich um alles beschützen, dass ich sie mache, weil ich schreibe nicht, um weiteres Standbein aufzubauen, sondern ich schreibe um des Schreibens willen. Und der Akt des Schreibens, die Auseinandersetzung mit Figuren, mit Protagonistinnen, mit deren Konflikten, mit deren Lebenswelt, das ist das, was mir am meisten Spaß macht. Also ich bin kein Plotter, das ist das, wenn man das Buch erst entwirft und dann schreibt man quasi die Handlung dran, sondern ich bin sogenannter Pantser, das heißt, ich schreibe ins Nichts. Und ich folge quasi dem Schreiben, so wie die Handlung sich jetzt gerade entfaltet. Und das ist so ein Glücksgefühl für mich, weil ich dabei eben der Unterhaltung einfach folge und dann merke, oh, jetzt ist ja der Konflikt passiert. Was könnte denn jetzt wohl als nächstes passieren? Was wäre denn jetzt spannend? Was wäre überraschend? So, das heißt, das ist wirklich etwas, auch zu dem eben, ich möchte das nicht automatisieren und replizieren. Das wäre aber ein Shortcut, der mir so gar nichts gibt. Ich glaube schon, und jetzt bleiben wir mal beim Buchmarkt vielleicht ganz kurz, wenn wir zu weit abdriften, sagt Bescheid. Auch der ist ja sehr, sehr divers. Also auch da gibt es natürlich eine horizontale und eine vertikale. Es gibt natürlich eine Lektüre, die sehr auf Replizierbarkeit ist, also gewisse Stoffe, die gewisse Tropes haben, und ich möchte einfach etwas lesen, was ich schon mal gelesen habe, weil das so mein Eskapismus ist. Ich glaube schon, und jetzt gerade auch bei KI merkt man, recht viele Bücher, die KI geschrieben sind, sind in den Amazon Bestseller-Charts nach oben gegangen. Das sind aber jetzt natürlich auch nicht die Geschichten, die irgendwie diverse Stimmen nach oben bringen oder die sehr aus einer Empathie kommen, sondern die einen gewissen wiederholbaren Eskapismus bieten. Dazu, wenn wir jetzt mal von der Fiktion zu Non-Fiction kommen, also Sachbücher, natürlich kann die KI, vielleicht nicht unbedingt beim Schreiben, aber als Research Assistance ist sie natürlich von unschätzbarem Wert, wenn man wiederum auch da damit umgehen kann, kritisch denken kann und die Biases der KI berücksichtigt, also ein Validation Bias zum Beispiel oder auch ein Diversity Bias und so weiter. Das heißt, ich glaube, um auf deine letzte Frage zurückzukommen, die natürlich auch eine recht, sagen wir mal, scharfe Frage ist, was kann KI nicht ersetzen? Ich glaube, wir müssen uns fragen, was sollte sie nicht ersetzen? Weil ich glaube, jetzt gerade viele Leute nutzen sie teilweise zu Shortcuts, um schnell irgendwie ein paar Klicks zu bekommen, um schnell ihren Account auf Insta hochzupushen oder schnell einen Bestseller zu machen, ohne auf irgendein Urheberrecht oder so zu achten. Natürlich ist das fragwürdig und deswegen ist es, glaube ich, unser Job. Und da sind wir wieder bei einer anderen Art von Kuration. Was sollten wir eigentlich machen?
Du hast ja gerade das, ich sag mal, Bestseller-Schreiben durch die KI als Beispiel gebracht. Ich glaube, es war Anfang der Woche oder am Wochenende einen Artikel in der Süddeutschen gelesen. Da ging es darum, dass jetzt mit Hilfe der KI auch tatsächlich Blockbuster durchgeskriptet werden. Weil auch da, ne, es ist ja alles ein Ableiten aus Wahrscheinlichkeiten und man hat in etwa das Rezept, was ein guter Blockbuster, der zumindest in den letzten 2 Jahren funktioniert hat, heute als Rezept braucht. Und wie du schon sagst, ne, irgendwie, ja, solche Bücher werden vielleicht auch Bestseller und solche Filme werden Blockbuster, aber am Ende geht das Geld immer dahin, wo der Erfolg ist. Und was mich daran so sorgt, egal ob Buch oder Film, ist, dass das Geld dahin gehen wird, egal ob es uns vielleicht damit besser geht im Schaffensprozess. Also wie sehr trainiert es uns ab, in diese Richtung gehen zu dürfen, ja, weil wir dann überhaupt noch eine Existenz haben.
Genau, ja.
Also das, und ich glaube, das ist tatsächlich eine sehr, sehr wichtige Diskussion, die wir gerade führen, weil wir natürlich auch über ganze Jobfelder sprechen. Ja. Also Synchronsprecher, Schauspieler und Schauspielerinnen, Extras, die im Hintergrund, die jetzt das Recht an ihrem replizierbaren Gesicht teilweise abtreten müssen. Illustratoren, Musiker, also auch da Menschen, die in unterschiedlichen kreativen Professionen tätig sind, die jetzt also gerade auch, wenn wir uns das Illustrationshandwerk anschauen, das ist natürlich etwas, das von generativer KI heutzutage schon recht leicht replizierbar ist. Und ich glaube, auch da müssen wir an unsere Verantwortung als Kreativschaffende und Kreativpflegende tatsächlich denken. Und ich glaube, da wird der Begriff des Responsible AI total wichtig. Und Responsible AI, finde ich, wir reden noch viel zu wenig darüber und es hat recht viele Ebenen. Also das eine ist zum Beispiel Energienutzung auch. Also alles, was wir machen, wie wir KI nutzen, am Ende nutzt es Energie, nutzt natürliche Ressourcen. Das heißt, eine Sustainability Responsibility. Dann ist es aber natürlich auch Biases zu wissen. Also weil die Daten sind ja Daten, die erstmal aus der Vergangenheit generiert werden. Was bekomme ich eigentlich für Biases ausgespiegelt, wenn ich sage, generiere mir das Bild, ne, klassisches Beispiel von einem CEO und ist ein weißer Mann so. Das heißt, das hat auch was mit Responsibility zu tun. Aber auch wenn ich als Kreativer in einer Agentur, ich bin Art Director und ich möchte jetzt eine Illustration generieren und ich sage, generiere mir eine Illustration im Stile von Pixar, dann bin ich das Problem. Nicht die KI ist das Problem, ich, der Anwender, ist das Problem. Ich habe gerade das Urheberrecht zumindest gedehnt und ich glaube, deswegen ist es so wichtig, dass wir da auch in den Spiegel gucken. Ich finde, dass wir teilweise zu schnell dabei sind, man muss gewisse Sachen reglementieren und ich bin bei der Reglementierung, auch wenn wir über Social Media reden zum Beispiel, ich glaube, dass wir gewisse Mechanismen und Algorithmen ganz klar reglementieren müssen, aber wir dürfen nicht aufhören, auch an die Anwendersituation zu denken und letzten Endes müssen wir da bei uns selber auch anfangen. Und deswegen glaube ich, ja, wir müssen darüber reden, aber wir müssen auch darüber reden, wie nutzen wir es eigentlich und das Geld folgt ja letzten Endes der Nachfrage der Menschen, der Konsumenten und Konsumentinnen. Je mehr Menschen sowas tatsächlich sehen wollen und sehen können, weil das vielleicht das beste Angebot ist, ist vielleicht auch eine Aufgabe an uns als Kreativschaffende. Warum sind denn eigentlich die Sachen, die wir machen, nicht so relevant wie AI Slop? Wie kann das eigentlich sein? Wie haben wir diesen Kampf eigentlich verloren? Ich glaube auch sehr an Bewegung und Gegenbewegung, also das Digitale und das Haptische zum Beispiel. Oder auch so Sachen wie allzeit verfügbare Musik, wie bei den Streaming-Anbietern und Vinyl und Konzerte und Tiny-Desk-Konzerte. Das heißt, bei jeder Bewegung Richtung Verfügbarkeit gibt es auch wieder eine Gegenbewegung zum Haptischen, zum Kuratierten, zum Kleinen. Und nicht umsonst verdienen ja auch viele Künstler mit kuratierten Vinyl-Sonderausgaben mit Artbook für 40 Euro eine gute Marge und mehr als jetzt mit dem Streaming-Erlösen auf Spotify. Und ich glaube, auch daran müssen wir uns erinnern und eben, wie gesagt, auch als Agenturen und Kreativschaffende, wir müssen immer die Bewegung, die Gegenbewegung auch im Auge behalten und dabei auch unsere Rolle verantwortungsbewusst in beiden Bereichen immer spielen.
Ja, absolut. Ich kann das total nachvollziehen, was du sagst. Und bei dem Thema Responsible AI, ne, habe ich gerade gedacht, bei den 3 Beispielen, die du aufgezählt hast, es ist gerade halt auch eine schwierige Zeit. Ne? Man muss schon sagen, für dieses Responsible-Thema, Nachhaltigkeit ist gerade nicht unter den Top-Themen. Ne? Diversity ist ja auch irgendwie, wie soll ich sagen, ist völlig okay plötzlich, wenn wieder nur Männer auf irgendeinem Foto sind oder so. Also bis hin zu, buche ich einen Illustrator oder lasse ich die AI das im Stile von X machen, Kostendruck. Also wir haben eigentlich auf all den drei Feldern, die du als Voraussetzung für responsible Nutzung von AI genannt hast, die Rahmenbedingungen, die es uns zumindest massiv erschweren, überhaupt Gehör zu finden. Wahrscheinlich hören wir deswegen auch so wenig darüber, weil das einfach auch gerade gesellschaftlich sich massiv verändert. Aber ich meine, umso wichtiger, damit nicht aufzuhören und letztlich auch als Agentur diese Pionierarbeit zu leisten in so einem Feld, was eben so jung ist.
Und absolut. Ich meine, Werte sind ja nur Werte, wenn sie auch in Entscheidungen dann wirklich vertreten werden. Und da sind wir jetzt gerade. Und ich sehe es ja auch jeden Tag, also dass wir in diese Diskussion gehen, weil wir sind jetzt in einem wiederholten Jahr der Rezession. Wir haben die KI-Transformation. Wir sehen viele Insolvenzen von Agenturen und Kreativdienstleistenden. Natürlich haben wir auch eine Kostendiskussion. Und natürlich müssen wir auch eine ökonomische Diskussion führen. Und auch da, glaube ich, ist es keine Schwarz-Weiß-Diskussion, dass man jetzt verhärtete Fronten haben will. Das will man ja auch nicht, weil es müssen ja alle Seiten für das Richtige kämpfen. Und ich glaube, da ist es wichtig, eben auch an die Haltung der Marken, weil viele Marken, die meisten Marken, mit denen wir ja zusammenarbeiten, die haben ja selber auch sehr, sehr klare Haltungen für Diversität, für Nachhaltigkeit, für gewisse Werte, für eine Wertschöpfungskette, für das Urheberrecht. Sie wollen ja auch nicht, dass ihre Produkte wiederum falsch verwertet werden. Und ich glaube, da ist es einfach, dass wir immer wieder in diesen Dialog gehen müssen und vor allem nicht in ein Gegeneinander kommen, weil es ist ja nicht so, dass die jetzt doof sind und wir sind die Guten, sondern wir alle spüren ja gerade den Druck. Und ich glaube, da ist es etwas, woran wir uns vielleicht auch immer wieder erinnern müssen. Ich sehe das gerade auch. Man muss ja nur die Nachrichtenseite öffnen und was jetzt neuerdings wieder normal ist, was man anscheinend sagen darf, auch auf Social Media, halte ich für schockierend. Und ich glaube, deswegen ist es jetzt gerade so wichtig, dass wir auch diese Stimme verteidigen und eher wieder lauter werden, ehrlich gesagt.
Ja, total, total wichtiger Punkt, finde ich auch. Sag mal, das ist jetzt so ein bisschen harter Cut, aber weil es mich so sehr interessiert, muss ich es nochmal fragen. Du hast ja vorhin über die Rollen gesprochen und auch über das neue Führungsverständnis und das ist jetzt mal in meinen Worten gesagt, das gemeinsame nach vorne Fehlern. Also wir müssen ja lernen, wieder Dinge verlernen, neu lernen, ausprobieren. Gibt es aus deiner Sicht, weil ihr habt ja durch Accenture Song und die Zusammenarbeit in unterschiedlichen Ländern auch ganz gute Einblicke in andere Länder, in andere Agenturmodelle, gibt es aus deiner Sicht international spannende Agenturen, die in der Frage der Profile und vielleicht auch der Struktur und des Modells schon einen ganzen innovativen Schritt weiter sind? Also was heißt weiter als wer, aber überhaupt, also wo du sagst, wow, finde ich interessant, inspirieren mich.
Ich würde jetzt, glaube ich, gar nicht zwingend eine Agentur nennen können, aber ich komme nochmal zu der Diversifizierung zurück. Also ich glaube, gerade in Deutschland, wir waren ja ganz lange das Land der unabhängigen Agenturen, die alle auch eine gewisse Redundanz hatten. Die hatten alle so ihre eigene Kultur und so ihre eigene Farbe, auch tatsächlich als Agenturfarbe, aber auch in der Tonalität, die sie gebracht haben. Ich glaube, dass wir da bei weitem raus sind. Wir haben, ich nenne sie mal die großen Skalierer, wir haben die kuratierten Shops, wir haben unabhängige Agenturen, wir haben Spezialisierungsagenturen, wir haben Agenturen, die sich nicht Agenturen nennen. Und ich glaube, das ist, finde ich, gerade das Spannende. Wenn wir jetzt Neugründungen zum Beispiel betrachten, die ganz bewusst gar nicht jetzt die nächste Agentur sein wollen, sondern klein sein wollen, by default, finde ich auch wahnsinnig spannend.
Ist die Gegenbewegung noch, die du vorhin angesprochen hast.
Genau.
Die großen Systemintegratoren versus die kleinen, absolut, kreativen Boote, die ganz anders spezialisiert sind.
Und ich kenne ja die unabhängige Seite, ich kenne die Accenture-Seite, ich kenne auch noch die Phase dazwischen. Ich bin jetzt mittlerweile in diesem Unternehmen seit 18 Jahren, also bei Colerebbe unabhängig, dann auch der Anschluss an Accenture, damals Colerebbe Part of Accenture Interactive und dann Accenture Song, das heißt unterschiedliche Integrationserfahrungen, die ich da auch sammeln durfte. Und das, was mich tatsächlich am meisten begeistert gerade, ist weniger einzelne Agenturmodelle, sondern dass wir, glaube ich, wir kommen von dem Konkurrieren und gehen ins Kollaborieren. Das finde ich gerade spannend. Weil dadurch, dass wir nicht mehr so redundant sind, ist es nicht mehr so, wir sind wieder im Pitch mit X und Y. Und da sind wir wieder im Pitch mit Y und Z. Daher kommen wir ja eigentlich. Und jetzt gehen wir eigentlich dahin, dass wir mit Agenturen kollaborieren, die ein ganz anderes Profil haben als wir, weil wir jetzt plötzlich komplementär sind und wir sind nicht mehr redundant. Und das ist eigentlich das, was mich, glaube ich, gerade am meisten fokussiert. Wir haben eben am Anfang auch dazu gesprochen, welche Kollegen wohin gehen. Und ich freue mich voll, dass gewisse Menschen in andere Kreativumfelder gehen, weil ich auch glaube, dass ihr Kreativprofil oder ihr Charakterprofil da viel besser zum Tragen kommt. Und es ist doch viel toller für mich, wenn eine kreative Person, die ich sehr, sehr schätze, in einem anderen Umfeld viel mehr scheinen kann und wir in Zukunft kollaborieren und nicht konkurrieren. Daran glaube ich tatsächlich extrem, weil wie gesagt, ich glaube auch, ne, wenn wir jetzt wieder zu horizontal und vertikal zurückkommen, fühlt sich ein bisschen an, als ob ich euch den Segen geben würde.
Ja, genau, das sehen also, ja die Zuhörenden nicht, aber es gab gerade einen Segen sozusagen, ja.
Genau, also wenn wir zu dem Vertikalen und dem Horizontalen zurückkommen, dann ist das, glaube ich, sowohl jetzt in Unternehmen wie Accenture Song intern, aber auch in der Kollaboration mit anderen Unternehmen. Das heißt, wir sind eher, sagen wir mal, grundsätzlich erstmal ein horizontaleres Unternehmen, weil wir aus der Breite des Angebots kommen. Accenture Song ist am stärksten, je mehr wir End-to-End tatsächlich auch liefern. Und ich glaube, wir natürlich sind wir auch, und dafür gibt es auch Akquisitionen wie Kolle Rebbe, dass wir auch die Vertikale anbieten können. Aber dann, sagen wir mal, in einem gewissen Markt, wo wir vielleicht auch keine kreative Repräsentanz haben, dann arbeiten wir mit einer niederländischen Kreativagentur zusammen oder wir arbeiten mit einer Experiential-Agentur in Polen zusammen. Und das ist, glaube ich, etwas, was ich sehr begeisternd finde, weil ich sowieso glaube, dass wir eigentlich wollen wir ja alle zusammenarbeiten als Kreative und haben da immer großen Spaß raus. Letzten Endes ist dieser Podcast ja nichts anderes und das ist zumindest das, was mich sehr fasziniert.
Mit Blick auf die Uhr sehen wir sind schon weit über dem, was Kim uns am Anfang vorgegeben hat. Aber dann lass uns doch zum Abschluss nochmal in die Zukunft schauen. Wenn du 5 Jahre in die Zukunft blickst, was wünschst du dir denn, wie kreative Arbeit dann aussehen soll und welche Rolle vielleicht auch die neuen Profile dabei spielen werden?
Das, was ich mir wünsche, ist, ich finde, dass wir als Agenturen, wir sind teilweise von der eigentlichen Aufgabe weggerutscht. Also es gibt eigentlich, die eigentliche Aufgabe ist eigentlich recht Top-Level, sowas wie es gibt zu viele Verspätungen am Flughafen. Und das wurde dann von, weiß nicht, einer Unternehmensberatung irgendwie analysiert. Das ist dann als Marketing gegangen. Die haben dazu ein Briefing geschrieben und dann letzten Endes mussten wir eine Werbekampagne machen zu schon einem Symptom der Aufgabenlösung. Und das, was ich mir wünsche und das, was ich auch einfach spannend finde und ich finde, was auch die Relevanz von Kreation ist, wir lösen Aufgaben. Das heißt, eigentlich, finde ich, sollte es viel normaler sein, dass wir Briefings bekommen, die sich genauso lesen. Am Flughafen gibt es zu viele Verspätungen. Was machen wir? Und dann, es kann alles sein. Das wäre etwas, was mich tatsächlich massiv faszinieren würde, dass wir diese generalistischeren Briefings bekommen. Oder wir haben ein neues Auto gebaut. Wie spricht es? Also solche Briefings, die würde ich mir wünschen. Und ich glaube, dafür brauchst du genau diese Profile, weil das sind offene, einfache Fragen, die mit einer unfassbaren Tragweite, die du nicht beantworten kannst, ohne eine organisatorische Expertise, technologische Expertise und kreative Expertise. Und das ist, glaube ich, das, weswegen wir auch gerade versuchen, diesen Weg für uns rauszufinden, weil ich glaube, wir müssen wieder zurück zu dem Problem kommen. Das Problem ist eher essentiell und in einem Satz beschrieben, aber der Weg zur Lösungsfindung, der braucht eine hohe Interdisziplinarität und genau dafür müssen wir uns aufstellen.
Tausend Dank, Thomas. Das hat viel Freude gemacht, mit dir darüber nachzudenken. Du merkst ja, wir könnten wahrscheinlich jetzt einfach direkt in Folge 2 rutschen. Was ich ganz persönlich mitnehme, ist auch nochmal deinen Blick auf dieses, es geht künftig weniger um Kompetenzen und mehr um Mindset, das die Leute mitbringen. Das finde ich auch interessant, wirklich für den Recruiting-Prozess, weil auch da müssen wir ganz viele Sachen verlernen und neu lernen. Insofern hoffe ich, dass es auch ganz, ganz viele HR-KollegInnen hören und mal sacken lassen und überlegen, was das heißt für die neuen Talente, die gesucht werden. Danke dir, Bärbel, das hat Spaß gemacht.
Ja, ich danke euch. Mir hat es auch Spaß gemacht. Viel zum Nachdenken, würde ich sagen.
Sehr gut. Vielen Dank. Es hat eine große Freude gemacht.